Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Und es war schon lange nicht mehr der Fall, dass ich mal sagen muss, Ladies first, denn wir haben jemand Neues im Podcast, nämlich die gute Chantal. Hallo Chantal.
Hallo.
Seid nett zu ihr, das erste Mal Podcast. Skala von 1 bis 10, wie nervös bist du jetzt gerade?
Ich guck mal kurz auf meine Uhr. Puls ist bei 109, also nervös.
Ah, Quatsch, 109. Lass dich von unserem Goldstimmchen Pascal einfach sanft durch diesen Podcast tragen. Hallo Pascal.
Hallo, hallo.
Und auch wir haben, wie wir gerade schon festgestellt haben, schon lange nicht mehr zusammen gepodcastet.
Kannst du dich noch erinnern, was das letzte Mal war?
Nee.
So lange ist es her?
Ja, ne?
Ich habe auch eben überlegt, aber vielleicht ein PMS?
Boah, das wäre, ich könnte ja mal, weil ich habe ja hier, ne, Laptop und so.
Ja, guck mal, recherchiere mal direkt.
Ich recherchiere mal.
Faktencheck.
Faktencheck. Bevor wir das machen, hier natürlich noch kurzer Hinweis. Diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und das hat mir nichts gebracht, jetzt das damit zu überbrücken, weil ich ja trotzdem, ich muss ja lesen. Und kann deswegen schlecht. So, Leinwandliebe. Ja, aber PMS ist schon lange her.
Ja, definitiv. Aber da wird es auch was Neues geben für alle PMS-Fans da draußen. Kann sich nur noch um Monate handeln.
Wow, jetzt muss ich ja immer die ganzen...
Ja, also ich kann mich auch aktuell in diesem Moment nicht erinnern, was unser letztes Mal war.
Also hier steht 10.04. unsere Lieblingsfilme.
Boah!
Und ansonsten war immer
ich war aber auch lange
einer oder der andere nicht dabei. Ich war ja dann auch im Urlaub. Sorry, genau. Ist für jeden gerade super spannend. Für Chantal am meisten. Für die Zuhörer auch. Wahnsinnig, ja. Dass hier die beiden Bros jetzt erstmal aushandeln müssen.
Wie lange sie nicht mehr zusammen hatten.
Ja, genau, scheiße. gut, so. Aber ja. Ihr seht schon, es soll heute lustig werden, weil wir reden tatsächlich über die nackte Kanone. Also den neuen Film von jetzt, heute, 2025. Und wie so immer bei so alten Sachen, bei alten Sachen reden wir über die alten Sachen. Also bei neuen Sachen reden wir über die alten Sachen.
Mhm.
Die nackte Kanone, 1982 als TV-Serie, ich glaube irgendwie 6 Episoden oder so. Daraus entstand dann 1988 der erste Die nackte Kanone-Film, natürlich mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. 1984 kam Teil 2, 1994 Teil 3 und jetzt, wie sich das gehört, Jahrzehnte später das Legacy-Sequel, über das wir gleich reden, aber jetzt erstmal so in den Raum geworfen. Wie steht ihr denn zu den alten Filmen?
Also bei mir waren die alle drei ein fester Bestandteil meiner Kindheit und Jugendzeit.
Kabel 1, ne?
Kabel 1 auf jeden Fall. Aber wie du ja weißt, Sebastian, hatten wir ja Premiere zu Hause damals, als ich Kind war. Und da gab es extra einen Comedy-Sender. Und da liefen die sehr, sehr häufig. Und meine Eltern haben diese Filme geliebt. Mhm. Und ich habe die in meiner Kindheit und Jugendzeit, ich will nicht übertreiben, jeden Teil bestimmt 20 Mal gesehen.
Okay, Chantal, kannst du das toppen?
Nein. Nein, ich glaube, den ersten habe ich auf jeden Fall mehrfach gesehen, die anderen auch, aber ich könnte es jetzt nicht in Zahlen fassen, wie oft ich die ganzen jetzt gesehen habe.
Wie siehst du, das wird ja hier von Paramount gesponsert, auf Paramount laufen die ja auch alle noch.
Passt,
ne?
Doch perfekt.
Auf Paramount Plus könnt ihr die alle gucken. Ich habe es tatsächlich auch nochmal gemacht.
Alle drei?
Ja, alle drei.
Habe ich auch gemacht.
Und weil ich so ein bisschen checken wollte, funktioniert es noch so, ne? Weil du hast ja häufig so Komödien, wo du denkst, ja, so damals, vor 30 Jahren, hast du dich darüber totgelacht, funktioniert es immer noch. Mhm. Und also ich finde den ersten, der ist immer noch für mich absolut grandios. Ist für mich ja wirklich so einer der lustigsten Filme überhaupt.
Ja.
Ich finde, sie werden mit jedem Teil ein klein wenig schwächer. Was aber so meckern auf hohem Niveau ist, weil sie sind trotzdem immer noch gut. Und ich finde, Teil 2 hat die beste Sexszene der Filmgeschichte.
Das stimmt.
Finde ich einfach großartig.
Ja, die ist toll.
Und Leslie Nielsen halt in dieser Rolle, das ist halt wie für ihn gemacht. Gab es ihn eigentlich auch mal mit nicht grauen Haaren?
Wenn, dann ist es sehr, sehr lange her. Ich habe ihn auf jeden Fall nur mit grauen Haaren in Erinnerung. Selbst in den Rollen, wo er irgendwie so Mitte 30 ist, hat er, glaube ich, schon graue Haare. Nee. Ja.
Was ist so deine früheste Erinnerung an diese Filme?
Ja.
Steht nicht in deinen Notizen, Schatz.
Das steht nicht in meinen Notizen.
Nein, aber hast du die ja auch mit deinen Eltern geguckt? Hast du sie alleine gesehen?
Tatsächlich oder? Nicht. Ich habe sie, wenn dann, alleine gesehen. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Eltern die überhaupt gesehen haben, aber ich habe sie auf jeden Fall.
Direkt zu Weihnachten.
Ja. Nachholen, ja.
Meine Eltern schenken. Haben einen anderen Geschmack leider. Also. Mhm. Aber ich habe die auf jeden Fall alleine gesehen und lieben gelernt und auch der erste Teil, wie du gesagt hast, der beste. Und
ja. Ja, ich finde so dieser. Vor allem ist es so schön, ich finde es so schön, harmloser Humor irgendwie so. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie so super politisch wird oder so krass irgendwie ironisch, zynisch oder das. Klar, irgendwer fühlt sich vielleicht immer angegriffen oder. Aber ich finde es halt schön, dass es mehr so in diese Richtung. Wile E. Coyote und Roadrunner und Tom und Jerry geht und am meisten tun sich die Figuren selbst weh, so nach dem Motto. Ne?
Ja, das hat so eine entwaffnende Naivität, das ist so schön blöd. Wobei natürlich die Eröffnung vom ersten Teil politisch ist, wenn...
ja, okay, gut, das...
Frank Drebin da mal richtig schön aufräumt, aber ja, das macht einfach Spaß, weil es so mit so einem Herzblut dumm ist einfach. Mhm, genau. Und ich finde auch, das nutzt sich nicht ab, was wahnsinnig ist, weil ich meine, die Nackte Kanone gehört, glaube ich, zu den Filmen, die jeder, der die gesehen hat, die mehrfach gesehen und kann die mitsprechen. Mhm. Es ist ja auch so, wenn du über die Nackte Kanone sprichst, dann musst du immer eine Szene zitieren, als das und das und das. Und ja, es ist auf jeden Fall eine verdammt schwere Aufgabe gewesen, daran anzuknüpfen, weil ich glaube, es gibt wenige Komödien, die kultiger sind, wo die Fangemeinschaft wahrscheinlich größer ist und es ist ja... Ich
weiß gar nicht, was sind denn noch so Hotshots vielleicht noch?
Hotshots vielleicht noch, vielleicht sowas wie, keine Ahnung, hätte jetzt gesagt, die Schrillen vier auf Achse, aber ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, weil das auch so Filme waren, die meine Eltern früher immer hoch und runter geguckt haben. Aber so richtige heilige Kühe an Komödien, also die Nackte Kanone auf jeden
Police
Fall.
Police Academy, ne? Also ich glaube zumindest in Deutschland vermutlich, weil ich glaube so
Police... Ja, der war ja ultra erfolgreich, ja.
Naja, und also da kann ich mich auch also dran erinnern. Ich glaube, das war auch so die Grundfeste der Kabel 1 Comedy-Filme.
Definitiv.
War Hot Shots, Police Academy, obwohl die irgendwann, glaube ich, zu RTL 2 rübergegangen sind. Ne?
Ja, verbinde ich auch mit Kabel 1 auf jeden Fall.
Ja, und dann halt die Nackte Kanone. Das ist noch hier sowas wie Eis am Stiel.
Ja, aber auch RTL 2.
Ja, ja, ne, RTL das 2, war halt ja,
ab 22
mehr, genau,
Uhr.
Genau, genau. Ja, da gibt es ja ein bisschen Schweinkram noch da mit dazu.
Wo ist ein bisschen lümmelig. Ja.
Ja, gut. Wir müssen jetzt noch ganz kurz eine lümmelige Werbeunterbrechung hier reinmachen. Ich wollte mich schon immer mal selbst anmoderieren. Deswegen, Sebastian, du darfst.
Bevor es mit dem Podcast weitergeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis, den sich gerade Film- und Serienfans nicht entgehen lassen sollten. Der VPN-Anbieter NordVPN hat derzeit nämlich wieder ein attraktives Angebot im Petto, bei dem ihr euch einen großen Rabatt und 4 Bonusmonate sichern könnt. Damit wird das sichere Surfen im Netz besonders günstig. Stellt NordVPN doch eine verschlüsselte Verbindung zum Internet her, dank der ihr eure digitale Privatsphäre schützen könnt. Sogar bei der Nutzung von Hotspots und öffentlichen WLAN-Netzwerken macht NordVPN euren Datenverkehr für Dritte unkenntlich. Außerdem können lästige Pop-ups und Werbeeinblendungen sowie Viren und andere Schadsoftwares blockiert werden. Und das Beste, wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr den Dienst im Ausland nutzen, um euch ganz einfach mit einem Server aus eurem Heimatland zu verbinden. Dadurch könnt ihr etwa bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens weiterhin auf die von zu Hause gewohnten Inhalte zugreifen. Auf diese Weise lässt sich eure Film-Watchlist auch unterwegs problemlos abarbeiten oder eure Lieblingsserie weiterbingen. Und das Ganze mit nur einem Klick. Den Link zum Deal findet ihr in den Shownotes.
So, wunderbar. Dann reden wir mal jetzt über die Nackte Kanone, den aktuellen Film von 2025. Wie ja schon erwähnt, ist jetzt tatsächlich so eine Art Legacy-Sequel, wo man es wahrscheinlich auch ein Reboot oder so nennen könnte, weil wir haben jetzt statt Leslie Nielsen Liam Neeson, der aber tatsächlich Lieutenant Frank Drebin Jr. spielt. Also schon auch den den Sohn von Frank Drebin, den wir halt aus den 80er Jahren kennen. Und der macht wilde Sachen bei einem Banküberfall, was wahrscheinlich die meisten aus dem allerersten Teaser schon gesehen haben, wo er so ein kleines Mädchen zu so einem Banküberfall läuft und dann gibt's den Mission Impossible Gag und auf einmal steht Liam Neeson im Mini-Röckchen da und haut Leute kaputt. Und weil Bankräuber es sich einfach einfallen lassen, einen Polizisten zu verklagen, wird Frank Drebin jetzt halt zum Verkehrspolizisten degradiert und muss da jetzt halt auf den Straßen für Recht und Ordnung sorgen und stößt da auf einen Toten, nämlich Simon Davenport. Und da muss er dann irgendwann erkennen, dass der Banküberfall und dieser Tote auf der Straße doch irgendwie zusammenhängen. Dabei lernt er dann noch Beth Davenport kennen, Pamela Anderson. Und es wird ein sehr, sehr wilder Trip, weil wir jagen natürlich den Plot-Device hinterher, dass hier auch tatsächlich einfach nur ein Plot-Device ist. Und ja, das ist so der Film. Und jetzt für mich an euch die Frage, wie habt ihr reagiert, als es hieß, es wird einen neuen Die nackte Kanone-Film geben?
Darf ich dich anfangen?
Ja, ja, du darfst.
Also er ist natürlich skeptisch. Also wenn so viele Jahre später, ich meine, es sind jetzt über 30 Jahre vergangen, wenn da noch jemand in die Fußstapfen, die ja wirklich groß sind von Leslie Nielsen, da jemand reintritt, dann ist man schon erstmal skeptisch, was da jetzt auf einen zukommt.
Hast du denn bei den, da haben sich die Trailer abgeholt, so als man das so gesehen hat? Also konntest du drüber lachen?
Ja, schon. Also man hat ja noch nicht so viel gesehen. Im Trailer möchte man ja immer nicht so viel vorne weggeben, aber es sah interessant aus, sage
okay,
ich mal.
Okay, okay. Wie ist es bei dir?
Ja, ich fand die Trailer unfassbar lustig. Das hat genau meinen Humor getroffen und das hat mir auch Hoffnung gemacht. Mhm. Also der Regisseur Akiva
Schäffer.
Genau, ist ja einer von den Lonely Island Dudes und deren Humor liebe ich und der hat auch vorher schon sehr viele lustige Sachen gemacht. Deswegen war meine Hoffnung groß, aber wie Chantal schon gesagt hat, die Skepsis war natürlich da, weil wie gesagt, Nackte Kanone ist schon eine Nummer. Und ich weiß gar nicht, ganz am Anfang hieß es ja, dass nicht Leslie Nielsen die Hauptrolle spielen soll, sondern Ed Helms.
Liam Neeson.
Was habe ich gesagt?
Leslie Nielsen. Aber das wird uns in diesem Podcast, da könnt ihr jetzt ein Trinkspiel zu Hause draus machen, jedes Mal, wenn wir Leslie Nielsen statt Liam Neeson oder umgekehrt sagen,
genau,
trink ein Glas Milch. Ja. Also wir wollen natürlich niemanden zum Trinken auffordern.
Ja. Dass Ed Helms die Hauptrolle spielt und Seth MacFarlane die Regie übernimmt, der jetzt noch als Produzent an Bord war. Ja. Aber ja, es hat sich dann, die Skepsis hat sich mit dem ersten Trailer gelegt, weil ich mir dann dachte, okay, es geht in diese Richtung, sie nehmen genau das, was das Original ausmacht, übertreiben es aber auch nochmal völlig ins Absurde und dann hatte ich richtig Bock drauf, ich habe mich total gefreut, auch angesichts der Tatsache, dass wir halt kaum noch Komödien im Kino haben.
Das stimmt.
Was ja echt eine Schande ist.
Darüber können wir gleich reden.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe es gehasst. Also so, ich fand so, als es hieß, Liam Neeson macht das jetzt, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist er aus den Action-Dingern raus, aber weil der erste Teaser war ja genau diese Banksequenz, wo er dann ja trotzdem noch ein bisschen Action zeigen darf, wo ich dann dachte, okay, jetzt macht er halt keine Action mehr, jetzt versucht er sich als so in dem Action-Komödien-Bereich. Gleichzeitig, ich habe auch nie gelacht. Also ich glaube, ich habe das erste Mal bei dem etwas längeren Trailer gelacht, wo sie ganz zum Schluss diesen O.J. Simpson-Gag noch drin haben. Der hat mich weggeschmissen. Ja, also da habe ich mich weggeschmissen, grandios. Den fand ich super. Aber ansonsten saß ich wirklich vor diesem Trailer und mir gedacht, was soll die Scheiße? Also ich fand es wirklich, ich fand die Trailer kein bisschen lustig. Ich bin auch nicht richtig warm geworden mit Liam Neeson. Und da können wir gleich auch noch über ihn sprechen, weil ich habe lange überlegt, was mich denn so explizit an ihm auch jetzt, nachdem ich den Film sogar zweimal gesehen habe, immer noch so ein bisschen stört. Kommen wir gleich noch zu, weil du jetzt auch gerade Ed Helms meintest, so, dass der mal angedacht war. hätte ich mir vielleicht sogar interessanter noch vorgestellt als Liam Neeson, aber können wir dann noch diskutieren.
Mhm.
Also ich bin mega skeptisch in diesen Film gegangen. Ich habe ja dann, wie gesagt, kurz vorher wirklich dann auch nochmal alle drei Filme geguckt. Und um mich so mental darauf vorzubereiten, ja, okay, so muss es sein. Und jetzt gehst du ins Kino und guckst dir den größten Absturz des Jahres an. Und damit ist das Thema Komödien im Kino gleich wieder weg. Ja, und dann Pascal und ich hatten ja sogar das große Vergnügen, in der Aura von Liam Neeson und Pamela Anderson zu schweben und bei der Deutschlandpremiere uns den hier anzugucken.
Mhm.
Was wild war, vor allen Dingen, weil ich da halt auch noch zusätzlich Schiss hatte, weil es hieß ja dann, ja, wir gucken den auf Deutsch.
Mhm.
So, natürlich wahrscheinlich alle draußen, oh, der feine Filmkritiker meckert, dass er sich was auf Deutsch angucken muss. Ich habe ihn jetzt gestern nochmal geschaut, mit Chantal dann zusammen in der normalen Pressevorführung, wo sie ihn auf Englisch gezeigt haben. Und ja, ich bin ein geläuteter Mann, ich bin rausgekommen, ich habe das Licht gesehen und dieses Licht heißt Akiva Schäfer. Also ich mochte ihn auch vorher schon, Lonely Island, das ja. Ist sowieso, die finde, die Jungs können nichts falsch machen.
Mhm.
Und ja, ich war tatsächlich so begeistert von diesem Film. Ich glaube, es ist so meine Überraschung des Jahres.
Aber einfach auch schon nach der deutschen Version war es
auch schon nach der deutschen, ja, Version. Ja, ja, also das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das liegt halt viel daran, dass die Gags jetzt ja gar nicht mal unbedingt so auf die Sprache ausgelegt, ja, sind. So, also ja,
es gibt schon einige.
Es gibt ein,
ne,
paar, das, ja, merkt man im Deutschen dann auch.
Mhm.
Das haben wir jetzt gesehen, weil es gibt ja den Gag, den, der war auch schon im Trailer drin, mit Busta Rhymes,
mhm,
der ja inhaftiert wurde für Man's Laughter.
Mhm.
Und das ist ja dann Manslaughter. Und im Deutschen machen sie ja irgendwie, sie wurden verhaftet wegen einer Tortenschlacht. Das muss ja erste Sahne gewesen sein. Und dann sagt er, nee, meinen Sie Totschlag? Und so, ah, so. Mhm. Also ja, manchmal, finde ich, merkt man, das ist,
ja,
das holpert so ein bisschen. Wo ich mir auch gedacht habe, warum habt ihr nicht das das Dialogregie, diese Menschen, die das, die diese Drehbücher schreiben, von The Beekeeper geholt.
Stimmt, ja.
Weil The Beekeeper, ich weiß nicht, Chantal, hast du den jemals gesehen? Auf Deutsch, wenn, dann bitte auch nachholen.
Wir haben alle davon abgeraten, deswegen habe ich ihn nicht geguckt.
Ja, aber auf Deutsch muss man den eigentlich mal gesehen haben, weil das ist so, wir synchronisieren.
Ach warte, das ist doch nicht der letzte, das ist doch der davor gewesen.
Jason Statham.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, dann habe ich den geguckt, ja.
Ja, weil das ist ja so, wir synchronisieren so, wie wir damals die Bud Spencer und Terence Hill Filme, ich schäle dir gleich die Gurke.
Ja, ja, kommt mir nicht in den Lümmeltüte. Ja, 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 ja.
Das hätte hier, glaube ich, auch noch mal ein bisschen dazu beigetragen, weil ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass sie gerade bei den Wortwitzen versucht haben, irgendwie so in der Richtung von dem zu bleiben, was sie halt auch in der Vorlage haben.
Ja, aber das ist auch echt die ganz hohe Kunst, da, ja, irgendwie einen Weg zu finden, dass das noch funktioniert und die Szene halt auch noch in sich logisch bleibt. So, mhm, ne? Aber ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, ich fand es sehr schön, dass wir halt diesen Slapstick-Humor mal noch drin haben, dass es halt wirklich auf die dümmstmöglichste Art und Weise irgendwie zur Sache geht und
bis zum Anschlag aufgedreht. Ja. Also wirklich die große Kunst der Nackte Kanone Filme ist ja, innerhalb einer Szene irgendwie 10 Gags zu haben. Also wirklich, die sich im Hintergrund abspielen, die sich im Vordergrund abspielen, die Situationskomik sind, die Wortwitze sind und alles zusammen, mhm, geballt, ist ja völlig irre, auch angesichts dessen, wie viele Gags auch funktionieren dann immer noch davon. Mhm. Und das hat der Neue auch, finde ich, ganz, ganz bravourös gelöst. Also das, wie, bin aus dem Kino rausgekommen und habe gesagt, das ist der lustigste Film seit, ich wusste nicht mal mehr, welcher Film so lustig war in den, ja, letzten 10 Jahren, wie, ja, sagen wir mal die erste Stunde von Die Nackte Kanone, mhm, weil ich glaube, da sitzt so gut wie jeder Gag. Was auch daran liegt, dass Liam Neeson eine tolle Comedy-Performance abliefert, wie ich finde.
Aber jetzt erzähl erstmal schon Teil, was ich an den Gags toll finde.
Was ich an den Gags toll finde?
Oder allgemein. Oder magst du den Film überhaupt? Wir haben jetzt erstmal etabliert.
Ja, okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde aber auch, dass im Deutschen alles, nicht alles so funktioniert. Und ich würde auch den Film besser bewerten in Englisch, glaube ich. Mhm. Also ich habe ihn ja auch in Deutsch und in Englisch geguckt. Okay. Und habe auch manche Witze erst im Englischen so richtig verstanden, weil es einfach im Deutschen nicht funktioniert hat. Also beispielsweise Liam Neeson guckt Pamela Aniston von oben bis unten an und sagt dann, ah, sie ist wunderschön von Kopf, Schultern bis zu den Knien. Ja. Und
Knees and toes.
Genau, ne? Genau. Das funktioniert halt im Deutschen eher nicht so. Also es ist uns ja nicht so geläufig als Deutschsprachiger.
Es gab ja auch diesen Gag mit, wenn sie bei diesem, wenn er das erste Mal bei diesem Unfall ist und sie ihm sagen, ja, das ist ein elektrisches Auto. Und dann sagt er, ja, früher die einzigen Sachen, die elektrisch waren, das waren die Stühle, die Aale und Catherine Zeta Jones. So. Und so, wenn du es im Englischen hörst, so electric, so, das macht natürlich mehr Sinn, dass in dem Zusammenhang, du würdest ja nicht sagen, Catherine Zeta Jones ist aber voll elektrisch, ey, alter Mann. So, das ist klar, ja, das stimmt. Aber ja, so, was du auch meintest, so, dass so viele Gags auf einmal laufen, ich finde allein, dass mir jetzt dann gestern auch nochmal so diese ganzen Gags schon am Anfang in der Polizeiwache, so allein wenn dieser Typ da für sein Foto steht und da jemand noch mit so einem Föhn, so dass sich die Haare schön bewegen.
Und das passiert so im Hintergrund.
Ja, genau, das passiert genauso wie die Cold Cases, die alle in so einer Tiefkühlkammer da aufbewahrt werden. Oder wenn, weil du hast ja mal so dieses Ding, dass so in diesen alten Filmen irgendwie Prostituierte durch die Wache gezogen werden, weil die sitzen da halt immer irgendwie so. Und hier sind es dann irgendwie so zwei kleine Kinder, weil sie so einen Limonadenstand hatten und keine Genehmigung hatten oder sowas. Also, und ich mochte auch diesen Gag mit dem Kaffee.
Hat auch funktioniert.
Das ist so ein richtig schöner Running Gag dann auch, ne, weil ständig, das ist zum Beispiel halt auch so ein Ding so, denn du hast halt im Trailer, siehst du einmal, dass Liam Neeson halt mit seinem Auto durch die Gegend fährt und jemand reicht ihm so während der Fahrt diesen Kaffee. So ist halt so ein Witz aus dem Kontext gerissen. Genau. So.
Kein Aufbau, ja.
Und das ist, glaube ich, dann auch so der Punkt, zu dem ich dann so selbst, nachdem ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, gekommen bin. Ich glaube, so für Komödien einen ordentlichen Trailer zu schneiden, ist wahrscheinlich auch wirklich schwer, so, ne? Weil am Ende reißt du ja wirklich nur Gags aneinander und im schlimmsten Fall zerreißt du dann jetzt hier auch noch irgendwie so einen Running Gag, der halt im Film wirklich funktioniert.
Ja.
Und hier so habe ich das im Trailer gesehen und gedacht,
Ja, ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, weil, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Kaffee-Running-Gag, der hat halt auch einen Aufbau, dass das quasi wirklich in jeder Szene passiert und wenn er dann nach Hause fährt, dass ihm auch immer noch einer einen Kaffee reicht. Das ist einfach ein toller Gag, der sowohl in den alten Filmen als auch in Hotshots genauso hätte kommen können und toll gewesen wäre. Was ja schon mal sehr gut aufzeigt, dass der das wirklich verstanden hat, dieses Genre und dieses Poof-Movie-Ding. Ja, also wenn ich an diesen Film denke, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, dann muss ich, ohne die Szene zu beschreiben, muss ich immer an diesen Hüttenausflug denken. Das ist wirklich, da erreicht dieser Film einen Höhepunkt, der völlig wahnsinnig ist. Wirklich.
Und das ist so lustig, weil auf der Premiere saß hier neben André. André ist ja unser Technikchef quasi für YouTube und auch für den Podcast hier. Und ich habe mich ja weggeschmissen. Also ich habe mich ja da weggeschmissen und die kleine Erholungspause, die sich Frank Drebin und Beth Davenport dann erlauben dürfen, die artet ja dann komplett aus. Auch so komplett ja aus dem Nichts. So, ne? Das ist ja auch, da gibt es ja keinen großen Aufbau oder irgendwie was, aber es funktioniert trotzdem. Und ich dachte eigentlich immer so, André ist ja so, der kann eigentlich auch über alles lachen. So, ne? Aber du saß die ganze Zeit total stumm neben mir.
Ja, ich hatte auch jemanden neben mir sitzen.
Und dann, als wir draußen waren, meinte er so zu mir, ja, du fandst ihn ja richtig gut, ne? Ich so, ja, und du offensichtlich nicht, ne? Mhm. Und dann sprach er halt auch genau diese Szene mit dem Ausflug an, eben weil sie ja eigentlich gar nicht zum Film passt, so, ne? Also das fühlt sich so ein bisschen an, wir unterbrechen den Film jetzt für eine kurze, total absurde andere Sache, bei der noch viel komischere Sachen passieren soll. Ich so, ja, aber genau das ist ja irgendwo der Gag. Ich weiß nicht, Chantal, wie ging es dir mit der Sequenz?
Ich glaube, ich wäre genau wie André gewesen. Ich war auch ein bisschen rausgerissen dann irgendwie. Mhm. Also, aber in Englisch habe ich es dann doch nochmal genossen, diese Szene zu sehen. Ich weiß nicht, ob es an dem Deutschen lag, aber.
Wobei, da gibt es, glaube ich, gar keinen Dialog, oder?
Nein, da wird eigentlich kaum gesprochen. So, ne?
So von der Atmosphäre vom Film her und vielleicht auch vom Kino. Also ich kann mich dran erinnern, dass da kaum jemand drüber gelacht hat, dann, weil es einfach so absurd auf einmal war.
Ja, bei uns wurde schon gut geschrien da, ne?
Da sind wir wieder auch so ein bisschen bei dem Punkt so, ne? So, wo guckst du so einen Film? Also wir haben ihn ja auf der Premiere geguckt und da gab es auch ein bisschen was zu trinken.
Ich habe ihn auch auf der Premiere geguckt, aber im anderen Kinosaal.
Ach so, okay, ja gut. Oh. Aber wie gesagt, wir waren im Fancy, Saal 1.
Ja, vielleicht habt ihr einfach einen ganz vollen Saal gehabt und bei mir waren halt viele Lücken noch.
Ah, echt? Okay, ja. Also Saal 1 war wirklich, glaube ich,
gut gefüllt.
Sehr, sehr gut gefüllt. Und die Leute hatten auch dann halt wirklich echt Spaß so, ne? Und ich weiß nicht, wenn du, dann hast du ihn ja jetzt gestern auch nochmal auf Englisch gesehen. Und das war dann halt wieder so eine Pressevorführung, ne? Und das ist dann immer so ein bisschen dieses Klischee, so, oh, sitzen unsere lieben Kollegen und man darf ja nicht so viel lachen oder zeigen, dass man auch Spaß hat mit einem Film. Und da muss ich schon sagen, also es war, fand ich, verhaltener, oder? Also gut, du hast jetzt keinen Maßstab. Wenn
ich es jetzt vergleichen müsste, es war jetzt exakt so wie bei der Premiere in meinem halbvollen Saal.
Ah ja, okay, ja gut. Und bei mir war es halt wirklich das Gegenteil, weil Saal 1 zur Premiere sich ja gefühlt permanent weggeschmissen vor Lachen. Ja. Und das gestern, also du hast ein paar Kollegen gut lachen gehört, aber sehr viel war auch einfach so Grillen zirpen.
Ja. Leute, die dann vor allem beruflich da sind.
Ja, gut, ja, weiß ich nicht. Aber ich hatte das schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film das gewesen ist. Da war Eve noch hier. Mhm. Das war auch so eine Ich meine, es war Zoolander 2, ich weiß es nicht. Wir waren, glaube ich, die einzigen beiden, die sich permanent nur gebissen haben. Lachen, so. Alle anderen, neben uns saß einer, der hat schon immer böse geguckt, wo ich aber dachte, ja komm, ja, dann geh nicht in eine Komödie rein. So, ne?
Ja, aber um nochmal auf diese Hütten-Szene zu kommen, die ist ja vor allem deswegen so grandios, weil sie es einfach durchziehen. Also das stimmt, steigert ja auch nochmal die Absurdität der vorherigen Teile. Sowas gab es ja in den alten Teilen nicht. Und es wird ja so grandios bis zum bitteren Ende durchgespielt, das ist ja auf einmal so ein kleiner Kurzfilm.
Genau, es ist ein Film im Film.
Ja, und ich fand das, ich bin da fast aus dem Sitz rausgeflogen. Mhm. Was dieser Film ja auch sehr, sehr gut beherrscht, ist so diese Gags in die Länge zu ziehen, ohne dass sie langweilig werden. Diese Chili-Dog-Szene zum Beispiel, das ist, das ist ja unfassbar.
Das ist auch so ein Gag, den ich im Trailer total kacke, also im wahrsten Sinne des Wortes kacke fand, weil er halt diesen scharfen Chili-Dog isst und dann halt dringend aus
Und dann Klo noch fünf weitere.
Und danach nochmal. Aber jetzt so im fertigen Film.
Und das ist auch eine Szene, wo man sieht, wie grandios Liam Neeson ist, weil wenn man sich diese Szene anguckt und sieht, wie Liam Neeson immer weiter in die Ecke geht und so zusammenfällt, das ist einfach so grandios. Das muss man halt auch diesen Mut haben, sich so so eine Affigkeit, sage ich jetzt einfach mal, hinzulegen und das in die Länge zu ziehen, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Eigentlich das Gefühl zu haben, dass dieser Gag schon vor 5 Minuten durch ist und es geht immer noch weiter. Wir sehen ihn immer noch im Auto sitzen und wir sehen immer noch, wie sie auf dieser Hütte sind und bla bla bla. Deswegen, ich fand, das war endlich auch mal wieder so eine Komödie, die so einen sehr, sehr angenehmen Eigensinn hatte, einfach das durchzuziehen, was sie sich vorgenommen hat.
Mhm. War, glaube ich, so ein bisschen der Seth MacFarlane-Faktor, ne?
Das kann sein.
So Family Guy.
Ja, genau, das ist ja auch das Konzept von Family Guy.
So
ja.
Diese Sequenz mit dem Knie.
Ja, ja, ja.
Ja. Oder das mit dem Hühnchen oder so. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit, Chantal? Also mit der Länge von manchen Gängen?
Nee, das fand ich super. Also, er konnte sich richtig gut entfalten, dann dieser Gag. Wie du gesagt hast im Trailer, wenn du nur so einen Ausschnitt sitzt, also wenn du den Kaffee nur einmal gereicht bekommst irgendwo, dann ja, dann schmunzelst du vielleicht, aber wenn du im Laufe des Films 15 verschiedene Kaffee in die Hand gedrückt bekommst, dann musst du schon lachen irgendwann.
Ja, ja. Nee, mochte ich, wie gesagt, fand ich auch echt super und es war für mich einfach die größte Freude, tatsächlich schon ab Minute 1 dann irgendwie da zu sitzen und nicht kaputt zu lachen. Aber weil wir jetzt schon so häufig nicht Leslie Nielsen, sondern Liam Neeson angesprochen haben, wie steht ihr denn jetzt zu dem, nachdem ihr ihn in fertiger Fassung jetzt hier gesehen habt?
Also ganz ehrlich, ich glaube, es hätte keinen besseren Nachfolger geben können.
Okay.
Also man kennt ihn ja eher so als ernsteren Actionhelden und einfach diesen Bruch von diesem Image, das er hat, und dann einfach mal was ganz anderes machen, dass er sich traut, Komödie und dann auch noch so eine dumme Komödie. Das ist schon, ich fand das genial.
Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, Leslie Nielsen kannte man vor Die nackte Kanone oder vor der Serie auch eher als ernsten Darsteller. Der hat ja auch viel diese Science-Fiction-Filme und Horrorfilme gedreht. Und es war ja dann, ich glaube, es war auch ein extremer Bruch. Ich bin mir gerade gar nicht so 100% sicher, wie er, ob er vorher schon groß Komödien gemacht hat. Ich glaube aber nicht. Und bei Liam Neeson ist es ja das Tolle, er spielt diese Rolle von Frank Drebin genauso wie er Brian Mills in 96 Hours spielt oder sonst irgendwas. Und durch diese Ernsthaftigkeit, genauso wie es bei Leslie Nielsen auch war, kommt dann halt diese Komik rein. Und ich finde, der Liam Neeson noch als so ein 2 Meter Riese, der da völlig stoisch durch diese Szenen durchwütet, keine Miene verzieht. Ich finde, das war wirklich grandios auch an Leslie Nielsen angeknüpft, weil an dem orientiert er sich ja sehr, sehr deutlich. Und an Loriot, wie er bei der Weltpremiere gesagt hat.
Ich meine, er ist ja zwischendurch schon mal so, er hat unter Seth MacFarlane ja gerade auch gezeigt, dass er sich ja auch selber auf den Arm nehmen kann.
Sogar mehrfach,
Naja, aber ich erinnere vor allen Dingen an die Blume, die in seinen nackten Hintern gesteckt wird, in diesem A Million Ways to Die in the West. So, ja. Da hast du ja schon gemerkt, okay, ich glaube, der hat schon auch Bock, mal Quatsch so zu weg. Machen. Und ich meine, Liam Neeson ist ja auch so, ne? Ich meine, wir sagen immer, oh, der Actionstar, aber ich meine, er war ja vorher eigentlich auch ein sehr dramatischer Darsteller.
Das war ein Charakterdarsteller.
So, ne? Charakterdarsteller. Ja. Und der dann halt irgendwann für sich entdeckt hat, okay, die Leute wollen den alten Mann offensichtlich auch ein bisschen leiden sehen, also machen wir jetzt halt Actionfilme. Und jetzt macht er halt hier einen auf Leslie Nielsen. Und ich finde auch, dass es gut macht. Und es gab aber für mich die ganze, und das ist mir jetzt so, schon beim ersten Mal gucken, hatte ich so diese, irgendwas im Kopf, so wie ich denke, so zu 100% springt der Funken bei mir nicht über. Und ich glaube, da bin ich auch wieder so ein bisschen selbst schuld dran, dass ich halt die alten Filme nochmal so kurz davor geschaut habe, weil, und ich habe dann nochmal so ein paar Clips geguckt, und was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, und das ist jetzt auch wieder so Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, was Leslie Nielsen besser gemacht hat, ist einfach die Mimik, die er so drauf hatte, weil klar, der macht das auch alles super stoisch, super ernst, und das macht Liam Neeson genauso gut, und es ist großartig, wo ich mir auch denke, ey, ich könnte gar nicht in ernst dabei bleiben. Aber ich finde so, Leslie Nielsen hat dann so in den richtigen Momenten auch die Augen aufgezogen und irgendwie so und den Mund verzogen so. Und ich finde, da ist mir Liam Neeson manchmal ein bisschen zu steif im ganzen Körper, aber auch so. Du merkst halt so, der ist halt wirklich auch irgendwie so ein 2-Meter-Riese und halt manchmal auch so ein bisschen schlaksig denn in seinen Bewegungen und so.
Und da auch recht, ich weiß gar nicht, der ist 74 auch schon, ne?
Ja. Also da ist einfach so ein direkten Vergleich, den ich mir jetzt einfach selber so aufgedrückt habe, dadurch, dass ich die Filme nochmal geguckt habe, gebe ich schon halt irgendwie mehr an Leslie Nielsen, der das so gefühlt sich eher noch aus dem Ärmel schüttelt, während ich bei Liam Neeson immer so ein bisschen das Gefühl habe, so als müsste er doch noch darüber nachdenken.
Als würde er noch spielen.
Ja, genau so. Ja.
Ich glaube, dass das ohnehin, also das ist ja eh mit Sicherheit nicht nur für dich ein Problem, sondern für viele einfach dieser Vergleich zur Vorlage, die einfach, oder zum Original, die einfach, das Original ist einfach ein perfekt. Der erste Teil ist eine perfekte Komödie mit einem perfekten Hauptdarsteller, mit perfekten Gags, wo alles drum und dran passt. Und Liam Neeson hat halt einfach auch dieses Minenspiel, was einfach grandios ist. Was aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Gag, dass du halt diesen 96 Hours Taken Liam Neeson jetzt einfach in diesen Film hast. Ich meine, da verzieht er auch keine Miene in den ganzen Actionfilmen. Aber ich finde es auch irgendwie, krass, wie sich diese Karriere von Liam Neeson entwickelt hat. So, das ist so, wenn wir dran denken, dass der in den 90ern so mit Schindlers Liste und so einer der größten Charakterdarsteller, die es so gibt. Und dann irgendwann hat er einen Actionfilm gedreht und dann nur noch das. Also ich meine, der war natürlich auch total stilprägend. 96 Hours ist ja wirklich auch ein geiler Film. Der knallt auch ohne Ende, er hat auch Power ohne Ende und Liam Neeson ist da auch geil ohne Ende, das muss man einfach sagen. Aber ich finde das immer so, und jetzt bist du irgendwie bei Die nackte Kanone angekommen. Das ist so, ja, irgendwie ist das auch schön, wenn ein Schauspieler solche Bahnen einschlagen kann und das alles funktioniert.
Ja, absolut.
Pamela Anderson?
Ja. Ja, wollte ich jetzt auch rüber.
Super.
Dann fangt an.
Ja, also Pamela Andersons Karriere ist wahrscheinlich noch irrer als die von Liam Neeson, vor allem weil die auch immer wieder tot war, die Karriere einfach, muss man auch dazu sagen, aber auch irgendwie von TV-Ikone zu dann dieser Skandal um den Porno, der was für ein Image-Schaden. Und dann immer wieder so ein bisschen zurückgekommen und letztes Jahr mit ihrem
war Showgirl, ne?
Das war ja eigentlich so auch ihr Oscar-Film, weil eigentlich da hat er am Ende dann nicht geklappt, aber da fand ich sie auch sehr gut. Hast du den gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Du wahrscheinlich auch nicht?
Nee.
Der ist aber sehr, sehr gut und vielleicht sind wir jetzt in so einer Zeit, wo Pamela Anderson wieder zurückkommt. Also jetzt hat sie einmal schauspielerisch bewiesen, dass sie es noch kann und jetzt spielt sie halt in der Komödie, die hoffentlich den Anstoß geben wird, dass wieder mehr Komödien kommen mit, was ja auch bedeuten könnte Nackte Kanone 2. Aber ich finde sie auch grandios, auch im Zusammenspiel mit Liam Neeson. Es hat was total Niedliches.
Ja. Aber sie kann halt auch diese Femme Fatale so wirklich, super. Also gerade diese Szene, wenn sie in seinem Büro, also überhaupt der Aufbau dahin, was ja dann noch so passiert, wenn er erstmal nur durchs Fenster guckt. Aber das fand ich schon echt gut. Ich habe ihre Free-Jazz-Szene sehr genossen.
Ja.
Mehr sagen wir dazu jetzt mal nicht.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall auch was. Also da merkt man auch, ja, okay, sie kann halt dann auch sich gut zum Affen machen.
Und hat Spaß daran.
Und hat auch wirklich Spaß daran. Und die haben beide, finde ich, auch eine sehr gute Chemie miteinander. So.
Ja,
also,
ähnlich wie Leslie Nielsen und Priscilla Presley. Ja. Das hat schon funktioniert.
Und ich meine so Priscilla Presley, Pamela Anderson, so ist ja auch beides so Frauen, die auch viel so durch ihr Privatleben, na gut, Priscilla natürlich noch deutlich mehr, einfach als die Frau von Elvis, die er sich ja schon irgendwie rangezüchtet hat, als sie 14 gewesen ist, so.
Ja.
Aber ja, Pam, da nochmal so zu sehen, ist schon, ich bin sehr erstaunt, dass sie gar kein Baywatch-Gag gemacht haben.
Ja, vielleicht wäre das zu viel gewesen. Ja, vielleicht wäre das der Gag gewesen, der zu offensichtlich gewesen wäre. Ja.
Wie geht's dir mit Pamela?
Ehrlich gesagt, ich habe sie noch gar nicht so gesehen in irgendwelchen Filmen. Deswegen war es fast schon so die erste Rolle, in der ich sie überhaupt mal gesehen habe, abseits von Baywatch. Und wie ihr schon gesagt habt, sie passt halt sehr gut in diese Rolle. Und ich finde auch, sie sieht aus, als könnte sie auch damals mitgespielt haben bei den bei den alten Nackte Kanone-Filmen.
Wer ist das nochmal im dritten Teil?
Anna Nicole Smith.
So,
hätte genau. Auch Pamela
so, genau, ja, 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 ich wollte es, ja, das genau
ist,
das.
Ja, nee, genau, das hat man da gemacht.
Mhm,
ja. Nee, aber ich fand es auch echt cool so, also sie da jetzt in dieser Rolle, das hat wunderbar, und auch der restliche Cast, ich meine, Kevin Durant ist so der Scherge vom großen Schurken.
Den liebe ich ja, ne?
Ich finde auch so, was der auch so macht, so, ich finde das so toll. Ich meine, ich mochte ja, hatte schon diesen leicht tumpen Typen da in Abigail gespielt.
Super.
Ich fand ihn auch in hier dem Planet der Affen.
Grandios.
Film super. Proximus. Ich hätte mir hier tatsächlich noch ein bisschen mehr von ihm gewünscht.
Ja, habe ich auch gehofft. Ich habe gedacht,
weil es gibt so eine Sequenz, da habe ich mich bepisst vor Lachen. Nämlich, wenn er überwacht wird und dann werden halt diese Überwachungsfotos von ihm gemacht und dann folgt einfach so eine Reihe von Fotos, wo du dir denkst, okay, Kevin Durant hat gerade sehr viel Spaß gehabt, diese Fotos zu machen wo ich auch so gemerkt habe, so, ich glaube, das wäre eher noch so, aus ihm hätte man mehr machen können.
Ja.
Da fand ich zum Beispiel dann Danny Houston als diesen Richard Kane, also auch gut, aber fast schon ein bisschen zu zahm.
Ja, auch ein bisschen zu konventionell halt.
Ja, genau. Mhm. Und da hätte ich mir auch gedacht, okay, dann hättest du diesen Kane auch weglassen können. Oder du gibst Kevin Durant diese Rolle und sagst, okay, du darfst hier ein bisschen wilder sein. Hat mich so ein bisschen an diesen Schurken aus dem ersten Die nackte Kanone erinnert. Und
wie hieß der nochmal? Ist der Ludwig?
Nee.
Nee, wie hieß denn der noch?
Obwohl, doch. Ja,
Ludwig, oder? Haben, ne? Ja, Ludwig, glaube ich schon. Ja, ja. Mit dem Aquarium.
Ja, oh, das ist eine super Szene. Mit dem Fisch.
Ja, ja.
Und dem Fisch. Dem
ja!
Ja, ja, an den hat er mich auch erinnert. Mhm. Genau. Ja, ich war auch, ich habe mich total gefreut. Ich wusste nicht, dass Kevin Durant da mitspielt. Mhm. Der ist ja in der, ich habe ja nur den ersten Trailer gesehen, diesen kurzen, wirklich nur diesen, der nur aus der Bank besteht quasi.
Ja, ja, genau.
Und wusste nicht, habe mich total gefreut, weil ich, dem folge ich ja auch bei Instagram und der ist so lieb. Der musste mal bei Insta folgen. Der ist so lieb.
Auf Instagram.
Der ist so süß. aber ist in Wahrheit halt so ein mega Bulle. und ich habe mich ja verliebt in den, in Abigail. Da war der ja so süß.
Der war super.
Ja. Ja, deswegen, ich hätte mich gefreut, wenn es da ein bisschen mehr gegeben hätte, weil ich glaube, der hat auch ein schönes Comedy-Timing. Dadurch auch, dass er auch so ein Bulle ist und damit mit Liam Neeson zusammen. Ich glaube, der hätte ein lustiges Szenen.
Hätte gut
funktionieren können. Ja, ja.
Denke ich auch. Stehst du zu den Schurken im Film, Chantal?
Das sind immer so komische Fragen.
Hey, du stellst komische Fragen.
Ja, scheiße, ich höre auf, wenn wir jetzt einen Podcast.
Nein, aber ich glaube auch, dass sie so ein bisschen zu zahm waren. Und der Hauptschurke, dieser Richard Kane, der war ja auch so einer, der die Gags immer nie verstanden hat und der immer ein bisschen komisch geguckt hat, so wenn Liam Neeson irgendwas Komisches gemacht hat. Wenn er zum Beispiel bei der einen Seite rausgeht aus dem Bild und auf die andere Seite wieder reinkommt. Er hat es irgendwie nie hinterfragt. Das fand ich aber irgendwie schon lustig, dass er der Einzige ist, der sowas nicht hinterfragt, warum es jetzt so komisch ist.
Ich mochte, wenn er sich, wenn er Frank Drebin das erste Mal sieht und sagt so, ah, Frank Drebin, ah, was, ich auch. Das war eigentlich doof irgendwie. Und es bringt uns vielleicht zu dem Punkt, den wir jetzt schon häufig angerissen haben. Was zur Hölle war denn eigentlich die letzte richtige Komödie, an die ihr euch noch so erinnern könnt? So, das ist ja
im Kino.
Weil Pascal hat es ja jetzt schon häufiger gesagt, so, wir wünschen uns ja, glaube ich, alle mal wieder so einen Film zurück. Und ich rede jetzt auch nicht Rom-Com.
Nee, sondern eine reine Komödie.
Oder irgendwie so Dramedy, wo dann am Ende trotzdem auch noch irgendwie viel, sondern wirklich so. Ich glaube, der einzige Film, der mir einfällt, bei dem ich mich tatsächlich noch mehr bepinkelt habe vor Lachen als bei dem hier, ist Hundreds of Beavers.
Okay.
Den habe ich im Kino. Das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, war, dass einer im Kino eine furchtbare Lache hatte.
Oh.
Und die ganze Zeit.
Nochmal nach.
Kann ich nicht. Zu furchtbar. Das will ich niemandem antun. Aber ja.
Ja, also vor 2 Jahren kam ja dieser Jennifer Lawrence-Film, No Hard Feelings. Stimmt, ja. Das war eine reine Komödie, die ja auch verhältnismäßig erfolgreich war. Aber ich glaube nicht der Film gewesen ist, um das jetzt wieder anzustoßen und zu merken, okay, die Leute, die wollen wieder Komödien haben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die letzte erfolgreiche Komödie war Hangover, aber das kann ja nicht sein. Hangover
ja,
ist
ja, da denke ich aber auch immer dran, so, aber dann
gut, aber der hat halt auch
noch Hangover 2 und 3, so.
Aber Hangover 1 war ja, der hat ja 500 Millionen oder so gemacht, das wäre ja so ein Mega-Hit. Und danach kam noch dieser Good Boys, auch von dem No Hard Feelings-Macher, der auch sehr unterhaltsam ist, auch besser als...
Die Ted-Filme hat, Seth MacFarlane hat ja zwischendurch auch dann immer nochmal...
Darf man auch nicht vergessen, genau. Aber so diese Regelmäßigkeit, die, also gerade wenn man an die 90er denkt, wo jedes Jahr 5, 6 große Komödien rauskamen und das waren nicht nur irgendwelche Julia Roberts Romcoms, sondern wirklich von den Farrelly-Brüdern und. Ja, deswegen hoffe ich natürlich irgendwie, dass Die nackte Kanone, wovon ich schwer ausgehe, ein großer Hit wird und dass wir davon wieder mehr bekommen. Weil es können ja auch heutzutage noch Trends losgetreten werden, wie wir jetzt des Öfteren wieder miterleben dürfen. Und mehr Komödien? Gerne.
Ja, wie stehst du dazu?
Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also Comedy ist mein absolutes Lieblingsgenre und es ist schade, dass es so ein bisschen eingeschlafen ist.
ja, dass es irgendwie so auf Streamingdienste ausgelagert wurde und keine Ahnung, es ist, ich verstehe das nicht, weil die Leute lachen doch immer noch gerne.
Ja, ich weiß nicht, ich meine, man hört ja dann auch immer so, das ist ja dann, jetzt machen wir das ganz große Fass wieder auf, so dieses, so das, keine Ahnung, so dass viele ja gesagt haben, oh, die woke Agenda Hollywoods sorgt dafür, dass Comedy tot ist, weil man jetzt nicht mehr weiß, über wen darf man sich noch lustig machen. Und jeder.
Das hat ja sogar auch jemand gesagt, jemand Großes.
Ich glaube, das war Jerry Seinfeld, meinte das, glaube ich, irgendwo, dass das halt natürlich irgendwie Comedy kaputt macht. Und weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt. Ich glaube, es ist einfach das Problem, dass Leute halt, dass Hollywood halt viel zu sehr so in Franchisen gedacht hat. So, und was sind so die großen Namen? Und da traut man sich dann wahrscheinlich auch einfach nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt mal wieder so eine Komödie, weil klar, die kostet am Ende nicht viel, aber sowas wie Hangover nochmal zu machen, das passiert vielleicht in den nächsten 10 Jahren nicht. So, ne?
Aber es ist natürlich auch ein Punkt, also wenn das Jerry Seinfeld war, hat er auch irgendwo recht. Ist natürlich, wir sind in einer viel, viel sensibleren Zeit als in den 90ern, als sowas wie Verrückt nach Mary und so noch richtig aus den Vollen schöpfen konnte. Und sicherlich ist da auch ein, Humor ist ja ohnehin dann nochmal ein Thema, wo sich auch vortrefflich drüber streiten lässt. Und deswegen, keine Ahnung, es kann schon sein, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, aber man kann doch, wie du auch gesagt hast, Komödien für 5 Millionen Dollar produzieren, genauso wie man Horrorfilme für 5 Millionen Dollar produzieren kann. Und die kannst du ins Kino schicken und da wenn die irgendwie was Geiles bieten und sei es nur irgendeinen großen Star in der Hauptrolle, könnte es ja immer eine große Chance geben, dass sie dann eben doch ihr Budget wieder einspielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute weniger an Komödien interessiert sind als an Horrorfilmen.
Chantal? Das ist meine Frage. Das ist auch wieder eine doofe Frage. Ich
weiß, da war nicht mal ein Fragezeichen dran, sollte ich sagen. Ich gucke eh keine Horrorfilme, deswegen bin ich total dabei, dass Komödien eigentlich auch fürs große Publikum sind.
Ja, weil dieser Trend kann ja nicht aufgehört haben. Es kann ja nicht mit den 90ern haben, die Leute keinen Bock mehr gehabt zu lachen. Das kann ja nicht sein.
Ja gut, ich weiß, aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Comedy-Schreiben, glaube ich, auch wirklich schwer ist.
Ich glaube auch Comedy, also Comedy auch spielen ist, glaube ich, also ich glaube, das ist das schwierigste Genre überhaupt.
Ja, klar. Aber und da treffen dann halt so Sachen aufeinander, weil ich meine, Comedy, du hast ja, man sieht es ja jetzt sehr schön an auch diesem Die nackte Kanone. Ne? Du hast Comedy in der Sprache, du hast Comedy in den Sachen, die so im Hintergrund passieren. Du hast Comedy in Slapstick-Sachen, weil dir irgendwas auf den Kopf fällt oder so. Da sind ja super viele Komponenten, die da irgendwie zusammenkommen müssen auch so. Und ja, ich glaube.
Oder dürfen. Ne?
Ja, aber am Ende ist halt auch so, ne? Humor ist halt auch jedermanns Geschmackssache irgendwie so. Und wie gesagt, wir haben kurz über André gesprochen. Der saß halt neben mir, hat sich, glaube ich, zu Tode gelangweilt und sich gesagt, wann sind diese 85 Minuten Film endlich vorbei? Und ich saß da und mir gedacht, okay, kann es bitte noch weitergehen?
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich muss ja vielleicht eine ganz, 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 ganz kleine Kritik an dem Film. Also die ersten 60 Minuten sind das Lustigste. Da wäre ich, wie gesagt, fast aus dem Sitz geflogen. Danach muss sich der Film ja drum bemühen, dass es zu Ende geht. Er muss ja dann die Story verfolgen. Da verliert er ein bisschen an seinem Drive, finde ich. Ist aber immer noch lustig und auch immer noch sympathisch. Hat auch da noch einen grandiosen Cameo-Auftritt, finde ich. Der echt super ist, auch weil das einfach so, das ist jetzt so. Ja. Und dann sagen wir natürlich nicht, wer es ist.
Und unbedingt den Abspann abwarten.
Und den Abspann abwarten.
Also es gibt ein wunderschönes Lied. Es gibt auch noch eine Post-Credit-Scene. Und selbst im Abspann gibt es ja so kleine Gags. Also zum Beispiel, welches French Dressing sie alles so benutzt haben. Oder irgendwelche kleinen Spielereien. Also mir sind gestern in der PV noch mal ein paar mehr Sachen aufgefallen. Auch, also da steht selbst in den, man muss wirklich auch so die Namen teilweise mitlesen, weil selbst in den Bezeichnungen, die da auftauchen, haben sie halt einfach Gags drin versteckt. So, ne? Also das ja,
aber
ist,
das zeigt doch die Leidenschaft dafür, oder? Das
ja, absolut. Also,
bis zum Ende.
So Kleinkram dann irgendwie machst, so, wo du weißt, ja okay, das sehen vielleicht noch 10% der Leute, die ins Kino gegangen sind, weil
ja.
die meisten springen ja dann sofort auf und verschwinden.
Genau, also das vielleicht noch als kleiner Kritikpunkt, dass es dann eben dann doch, er muss dann halt diesen Film zu Ende bringen und das ist dann so, und dann muss man, das ist übrigens auch beim neuen Happy Gilmore so, der ist auch die erste Stunde, wobei ein bisschen länger sogar echt richtig lustig. Mhm. Dann irgendwann musst du zu einem Ende kommen, du musst halt dieses Finale einleiten, ja, ja. Dann wird's manchmal ein bisschen handlungsorientierter, was dann so ein bisschen diese Freigeistigkeit rausnimmt.
Mhm.
Aber trotzdem ein toller Film. Also,
naja, nach der Kanone. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, ne, so als Scary Movie kriegt er jetzt auch einen
neuen. Kriegt auch einen neuen, Teil. Auch wieder von den originalen Machern, von den Wayans-Brüdern.
Hier, ja. Hier meine Braut, ihr ja, Vater und ich.
Fockers.
Jetzt auch, genau, die Fockers kriegen jetzt auch einen neuen Film.
Offenbar also, ja auch wieder mit allen, also ja, Ben Stiller ja. und Robert De Niro. Also
vielleicht kommen wir jetzt wieder in die goldene Ära, genau, der Komödie.
Ja, endlich wieder lachen.
Aber was sind so jetzt die super schwierigste Frage, was sind so eure Lieblingskomödie? Also jetzt mal, muss jetzt nicht.
Also reine Komödie ohne Genrezugehörigkeit. Wollen wir das so machen oder sollen wir einfach sagen, die Filme, wo wir uns kaputt lachen?
Ja, Filme, wo du dich kaputt lachst. Also, aber ja, weiß ich nicht. So, damit vielleicht die Leute, wenn sie sich sagen, okay, die faselt jetzt so viel über Komödien, jetzt will ich eine gucken.
Eine nur? So? Eine nur?
Kannst auch ich sag, zwei oder drei.
Also ich sag,
Chantal hat bestimmt 10 auf ihrem Zettel.
Ja, aber als Lieblingsgenre, da müssen wir gleich was hören. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Tanz der Vampire. Mhm. Der hat einige der lustigsten Szenen aller Zeiten. Ist aber natürlich auch irgendwie eine Gruselkomödie. Nackte Kanone würde ich immer nennen. Aber wahrscheinlich ist der lustigste Film aller Zeiten Verrückt nach Mary.
Mhm. Okay.
Ich würde einfach mal die verrückte Reise in einem Flugzeug in den Ring schmeißen.
Ja.
Die ist schon sehr lustig. Auch mit Leslie Nielsen. Also.
Mhm. Ja.
Muss ich jetzt noch 9 weitere nennen?
Ja, ja, also
hallo,
du
raus,
hast gesagt, dass dein Lieblingsgenre die Komödie ist. Jetzt will ich wenigstens noch 2 andere lustige Sachen haben.
Ja gut, dann würde ich auch deutsche Sachen vielleicht.
Oh ja, bitte, unbedingt.
Da haben wir ja vielleicht so in Richtung Traumschiff Surprise und der Schuh des Manitou, wo ja dann das Kanu bald kommt.
Stimmt, ja.
Mal schauen, ob die deutsche Szene da auch
völlig richtig. Müssen wir auch mitnehmen. Das Kanu des Manitou kann auch ein wichtiger
Stimmt,
Film
ja,
werden.
Absolut, absolut.
Wobei ich bin echt gespannt, so nach über 20 Jahren.
Ich muss
alle Ü30er kennen den Film nicht mehr. Das ist schon,
ich muss auch gestehen, ich hab den alten jetzt nochmal geguckt, weil ich ähnlich wie bei.
Ist da Obacht geboten?
Nee, also nicht Obacht. Also es ist, also ich meine, ne, handwerklich muss man Bully Herbig ja auch lassen. Er ist ein toller Regisseur und ich finde, der Schuh des Manitou sieht auch wirklich aus wie so ein Western, so was sie damals halt mit dem Winnetou-Film gemacht haben. Ich fand halt, manche Gags haben für mich nicht mehr so gezogen. Also
ja.
ich habe den damals, als er ins Kino kam, ich habe den, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Kino geguckt. Aber das war halt auch so diese Hochphase der Bully-Parade, so wo ich eh alles irgendwie aufgesogen habe. Und jetzt so, also es gibt immer noch ein paar Lacher, die ich auch so hatte, aber so ganz gezogen hat er bei mir dann nicht mehr.
Ja, ich glaube, das war auch einfach so die Hochphase von deutscher Comedy, hatte man ja auch so das Gefühl, dass irgendwie so Wochenshow und was es alles nicht gab, das hatte
Stimmt,
da
ja,
echt,
Wochenshow.
Und die ganzen Sat.1-Comedy-Shows. Ich habe halt so, ich werde mir den jetzt auch nochmal angucken, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir aus diesem Humor so rausgewachsen sind, Deutsche, die mit Akzent sprechen und...
Kann auch gut sein, ja.
Ich weiß nicht, ob Bully da wirklich dann nochmal einfach sagt, nö, ich mache das jetzt nochmal genauso. Ich weiß auch nicht, wie man
wünschen.
So
also,
mit Winnie-Touch und sowas alles, wie man das heute macht.
Ist trotzdem immer noch der lustigste Charakter in dem ganzen Film.
Ja,
also
aber
ist natürlich klar, da sind wir wieder bei dem Punkt der Sensibilität und
genau,
wie geht
deswegen.
Man jetzt gerade auch mit der Darstellung von Homosexualität dann um, weil das ist natürlich in der Figur, das ist halt schon sehr krass so Ende 90er, Anfang 2000er,
ja, ja.
Wo man das, ich sag mal in Anführungszeichen, noch durfte, so,
ja,
ist natürlich auch schon,
genau.
So, es ist.
Ich habe aber gar nicht mehr so im Kopf, ob Winnie Touch, da ist doch Winnie Touch.
Winnie Touch, ja.
Winnie Touch, ob das auch wirklich nur so eine reine Comedy-Performance war oder ob der nicht auch noch irgendwas heldenhaft, der wird schon mit einbezogen. Der ist
ja,
auch
ja doch, der ne? macht doch.
Der also ist da nicht
ist,
nur.
Der ist schon wichtig. Ja. Der ist schon auch wichtig für die.
Ich muss mir den nochmal angucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht so ein paar Sachen bei sind, die heute nicht mehr so gut kommen.
Ach, sind manchmal auch einfach so Dinge, so ich. Ich habe so einen, wahrscheinlich früher, als ich es gesehen habe, mich weggeschmissen und jetzt ist dann irgendwie so eine Sequenz, da hast du ja Christian Tramitz, der den Ranger spielt und der muss dann irgendwie auf seine Mission los und haut dann ab so und dann dreht sich sein Love Interest nochmal zu ihm und sagt, oh Ranger, und denk immer daran, trenne nie ST, denn es tut ihm weh. Und du sitzt so da und denkst dir so, ja.
Danke. Aber irgendwas sagt doch auch noch, sagt doch auch Christian Tramitz dann noch darauf, oder?
Ja, ach du, ich hab schon wieder vergessen. Keine Ahnung, aber ja, ist ein bisschen wild. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Film, trotz allem.
Ja.
Und wenn ich noch einen meiner Lieblings-Lacher-Filme in den Raum werfen darf, What's Up, Dog? Oder ist was?
Den nennst du öfter, aber den habe ich immer nicht vor Augen.
Soll ich dir den nochmal mitbringen?
Den könntest du mir mal mitbringen. Wenn du sagst immer, das ist dein Brüllerfilm.
Ich liebe den. Das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, wann ich den entdeckt habe, aber ich kann über den wirklich herzlich lachen.
Ist das Peter Bogdanovich?
Das ist Peter Bogdanovich mit
Ryan. Dann ist es sicherlich ein Meisterwerk.
Ryan O'Neill und Barbara Streisand. Ja. Und es geht ja eigentlich, es ist eine Verwechslungskomödie, bei der vier gleich aussehende Koffer verwechselt werden. In dem einen sind aber nur Steine, in dem anderen sind Klamotten, in dem dritten sind Juwelen und in dem vierten sind super wichtige Geheimakten, die irgendwie gestohlen wurden. Und gibt es eine der, wie gesagt, lustigsten, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie lange kannst du einen Gag rausziehen. Da gibt es so diese klassische Szene, zwei Typen tragen eine Glasscheibe über die Straße. Und dann kommen halt Autos so. Und es ist so großartig, wie lange er das hinauszögert. Und du weißt ganz genau, was am Ende passieren muss mit dieser Glasscheibe. Aber wie lange es einfach dauert, bis dann irgendwie diese Erlösung kommt, dass diese Glasscheibe jetzt kaputt. Also den mag ich wirklich ganz gerne. Den ersten Hangover finde ich trotzdem ist immer noch so. Also ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß halt auch nicht mehr, ob ich noch darüber lachen würde, aber ich weiß auch, damals habe ich den wirklich sehr, sehr viel im Kino. Der erste Scary Movie. Ich liebe den. Der erste Scary Movie, warst du nicht?
Doch, der ist toll.
Ach so, der erste Scary Movie hat mir tatsächlich Scream so ein bisschen kaputt gemacht, ne? Ich konnte lange nicht mir den allerersten Scream-Film angucken. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich angefangen habe, ich habe halt einfach so die Gags von Scary Movie an der Stelle in meinem Kopf gehört und ich habe dann wirklich ein bisschen gebraucht, um mich auf Scream einlassen zu können, um irgendwie dann noch damit klarzukommen. So. Also das war ein bisschen schwierig.
Ja, Scary Movie ist toll, der erste ist super. Aber diesen What's Up, Doc, den kannst du mir mitbringen, muss ich mal abchecken. Ja.
Du hast auch noch was
von Ich habe noch was von dir.
Ja.
Genau.
Voll.
Ja, stimmt, ja, da muss ich noch den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Der Markus hat auch noch ein paar.
Du stimmt, hast auch noch
der, Marco, der Markus hat noch der Volltreffer. Den mag ich auch gerne. Aber der ist nicht so zum Loslachen.
Du hast auch noch einen seit 3 Jahren von mir.
Ja. Die Sorcerer. Ne? Ja, genau. Ja, wartet auch noch.
Super.
Gut. So, jetzt die Kritik von Chantal zu uns als Podcast. Hattest du denn Spaß in deinem ersten Podcast?
Ich glaube, der Puls ist jetzt wieder runtergegangen. Naja, auf 98 ist er
so, immer noch ein bisschen.
Aber haben wir jetzt alles auch von deinem Notizzettel? Weil Chantal hat sich ordentlich, wie das so ist, weil der Rabauke, Pascal und ich, wir machen uns ja keine Notizen mehr.
Wir machen uns keine Gedanken mehr.
Nein.
Ja, aber ich bin kleine Streber, ja.
Nee, aber haben wir noch irgendwas Wichtiges vielleicht nicht zu Die nackte Kanone gesagt, was du dir vielleicht noch aufgeschrieben hast?
Vielleicht können wir kurz über diese Bösewicht-Sache nochmal, dieses Story-Element. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das ein bisschen an Kingsman erinnert, diese ganze Sache, was der da geplant hat.
Ja, ist ja auch quasi der Kingsman-Plot. Und das ist schon eigentlich ein halber, na, das ist kein Spoiler, also ist hier auch scheißegal, aber naja, absolut.
Okay.
Nur das halt, Kingsman geht ja alles in einem lustigen Feuerwerk hier ist ja ein bisschen anders. Pascal grübelt gerade.
Ja, hast du Kingsman überhaupt gesehen? Doch, ich habe Kingsman gesehen, ich fand den nur furchtbar. Aber ich weiß, was ihr meint. Ja, ja, ist mir jetzt wieder gerade eingefallen. Ja.
Na gut, das wollte ich nur
gefragt haben. Ja, das ist eine gute Beobachtung.
Ja, genau. So. Was würdet ihr denn geben? Jetzt, wir machen ja ganz am Ende immer so nochmal eine Filmstarts-Punkte-Wertung von 1 bis 5 oder einem halben bis 5. Ich weiß, haben wir schon
0,5
mal, haben wir schon mal irgendwie 0,5 vergeben? Keine Ahnung.
Also als ich dabei war, glaube ich noch nicht.
Ja.
Gib mal Zeit.
Also, ja.
Heute 0,5.
Ja,
0,5. Also ich würde 4 geben. Mhm. 4 Sterne. Aber jetzt auch nach der deutschen Version erstmal nur. Kann sein, dass der bei, wenn ich den auf Englisch dann nochmal gucke, nochmal ein bisschen hoch steigt. Ist aber auf jeden Fall ein klarer Vierer und ich hoffe, ein ganz, ganz wichtiger Film fürs Kino, der zeigt, die Leute wollen wieder lachen.
Also bei mir ist er in Deutsch bei 3,5 und in Englisch bei 4.
Ja, ich bin auch bei 3,5 und ich hatte auch gedacht, dass ich durchs Englische vielleicht nochmal hochsetze, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei 3,5, einfach. So, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, ne? Zum Ende hin haben wir nicht mehr ganz so diese Gagdichte. Ist trotzdem immer noch sehr, sehr lustig. Aber ich möchte dem Film einfach noch ein bisschen Raum nach oben geben.
So.
Damit Liam Neeson, wenn er sich diesen Podcast anhört, und Kevin Durant, von dem wir alle wissen, dass er ein lieber Kerl ist, folgt ihm auf Instagram.
Yeah, sweetie.
Dann machen sie vielleicht auch nochmal die nackte Kanone 2.
Gerne.
Und dann gehen wir alle fröhlich ins Kino für den nächsten Film.
Und lachen wieder ordentlich.
Genau, lachen wieder ordentlich. Ist ja alles so traurig.
Ja, müssen wir wieder ein bisschen mehr lachen.
Gut, dann vielen Dank, Chantal. Ich hoffe, es war nicht das erste und letzte Mal, dass wir dich hier gehört haben.
Zur nächsten Komödie dann.
Ja, toll.
Kanu des Manitou.
Kanu des Manitou.
Ja, ist ja dann nächsten Monat super.
Das ist schon geritzt hier. Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mich gefreut.
Sehr gerne.
Wir, wir müssen auch mal wieder hier saufen.
Ja, wird mal wieder Zeit, ne?
Ja, genau. Und danke natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche einschalten. Freut uns natürlich sehr. Ich weiß nicht, was nächste Woche kommt. Ich habe natürlich wieder nicht in den Plan geguckt. Mir fällt aber gerade auch nicht ein, was... Was ist denn nächste Woche Anfang August?
Nächste Woche Bring Her Back. Nee, Weapons ist nächste Woche.
Ah, Weapons.
Weapons. Schon gesehen?
Ja, schon gesehen.
Ist nice, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich schon überhaupt was dazu sagen darf.
Zeig mal einen Finger.
Ich zeig dir gar keinen Finger. Ich zeig dir den Finger hier. Ah,
wow. Wow.
Ja, ist auch lustig hier, weil einmal Liebe.
Aber Weapons, ja.
Ja, Weapons. Doch, kann man machen. Sag ich mal so. Nein, aber es ist, nächste Woche. Ja, ne, genau. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.